Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über drei konkrete Fragen von euch. Denn, wie ihr wisst, hatten wir vor kurzem unser Live-Webinar, ein offenes Webinar, wo man als interessierter Handwerker uns mal auch live kennenlernen kann, online und wie wir so ticken. Und da gibt es immer so ein paar Insights und ein paar Informationen, die man direkt umsetzen kann für sich in der Praxis. Und wir hatten dann am Ende eine Q&A-Session und das war wirklich unfassbar. Es waren über 270 Teilnehmer und normalerweise haben wir so ein Live-Webinar so auf 2 Stunden angesetzt und wir waren nachher bei 4 Stunden und ich konnte immer noch nicht alle Fragen beantworten. Deshalb habe ich den entsprechenden Teilnehmern halt versprochen, dass wir ihre übrig gebliebenen Fragen einmal noch konkret beantworten, aber natürlich über ein anderes Medium, weil wir einfach da jetzt auch Folgetermine hatten, die nicht mehr verschiebbar waren. Das war für uns auch völlig neu, dass wir ja mit so viel konkreten Punkten von euch konfrontiert wurden. Also das zeigt grundsätzlich Punkt 1, dass ihr wirklich Themen habt, die euch bewegen, ne, wo man alleine gelassen ist als Meister, Techniker, Ingenieur, weil eben die Handwerkskammern und Propheten der Handwerkskammern einem da nicht mehr helfen, wo die Juristen einem schon gar nicht mehr helfen und sogar noch falsch beraten. Wir kriegen so oft mit den aktiven Betrieben unserer Kundenbetreuung, dass Juristen völlig falsch beraten in der Zusammenarbeit mit euch, teilweise jahrelang falsch beraten und wo man dann auch mal grundsätzlich Dinge ganz anders aufbauen muss. Und wir kamen dann nicht mehr zu Ende und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, das in dieser Folge anzugehen. Und wir steigen jetzt mal ein mit einer weiteren übrig gebliebenen Frage von der Susi. So, die hatte die Frage, wenn ich eine LV vorliegen habe mit einem festen Submissionstag Zeit, der AG ist halböffentlich, ich erkenne Fehler im LV oder unkonkrete oder unkorrekte und unwirksame Beschreibungen. Die Frage ist dann, wann und wie stelle ich die Fragen und Bedenken? Per Mail vor Abgabe oder als Anmerkung bei Abgabe? So, okay, also eine sehr, sehr wichtige und relevante Frage. Fangen wir mal vorne an. Also wir haben einen Submissionstag, der AG ist halb öffentlich, das heißt, er unterliegt der VBA, das unterstelle ich jetzt einfach an der Stelle. So, dann ist grundsätzlich die Situation so, dass wir als Handwerker uns auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Planung und der LVs verlassen dürfen. Das heißt, wir haben zu deinen Fragen hier, Susi, Thema unwirksame Unlagen, unwirksame Beschreibungen, Fehler im LV, die nicht objektiv ins Auge springen, gar keine Hinweispflichten. Das heißt, die Frage ist, die Antwort ist, du brauchst an der Stelle auf gar nichts hinzuweisen. Ja? Die Vergaberechtsprechung definiert das für uns Handwerkern relativ klar, denn sie sagt, nur bei sofort objektiv ins Auge springenden technischen Widersprüchen, sprich technischen Fehlern, da trifft uns eine Hinweispflicht. So, und das kriegst du halt auch aus deinem technischen Hintergrund sehr, sehr gut hin und kannst das auch. Ja, also die meisten Betriebe schaffen das gut, bei technischen Problemen, technischen Fehlern darauf hinzuweisen, aber in der Regel dann nicht mehr bei Unwirksamkeiten und so weiter. Aber das Spannende ist, da braucht ihr auch nicht darauf hinzuweisen. Ja? So, nehmen wir mal an, das wäre jetzt doch erforderlich, ja, was es aber nicht tut. So, dann geht es ja weiter mit deiner Frage. Wann und wie stelle ich die Fragen und Bedenken? So, also die Fragen und Bedenken stellst du dann bei Auftragserteilung. Ja, weil du darfst ja davon ausgehen, dass es alles richtig ist. Die Rechtsprechung sagt auch noch, dass wir Handwerker dumm sind. Das heißt, selbst wenn es unwirksame Dinge gibt da drin, die bleiben dann unwirksam trotz Vertragsschluss. Und dann trifft uns dann die Aufgabe in der technischen Prüfung der Ausführungsunterlagen, ne, auf solche Widersprüche, Unklarheiten und Fehler hinzuweisen. So, das heißt, wenn man erstmal die Planung angefordert hat und man legt sie jetzt daneben zum FV und stellt dann fest, oioio, hier Widersprüche, hier Fehler, hier Unklarheiten, hier Unwirksamkeiten, dann macht man eine riesen Shitlist. Ja, eine Bedenkenliste, machst einmal ein formales Anschreiben, haust an diese ganzen Themen rein und dann bist du in einer Bauanlaufbesprechung und der Auftraggeber darf mit seinem Planer beantworten. Ja, so. Das heißt, du machst es einfach per Mail direkt an deinen Auftraggeber und zwar ab Vertragsschluss. Ja, so, man kann, du hast ja gefragt, ob man auch Anmerkungen bei der Abgabe machen kann. Man kann zumindest mal seine Kalkulationsannahmen definieren, ja, in den einschlägigen Vergabeunterlagen. Du darfst aber niemals ein eigenes Schreiben abgeben, denn sonst veränderst du das Angebot und bist sofort auszuschließen, der Form halber. Ja, also das würde ich dann eher nicht tun. Ja. So, dann war deine weitere Frage. Dokumentation per Mail an wen und wie? Bauherr, Planer, Architekt, vorher per Telefon, Fragezeichen. Ja, also schauen wir mal. Generell ist dein einziger Auftraggeber Ansprechpartner, der Auftraggebervertreter. So, das Problem jetzt beim Öffentlichen zum Beispiel ist, dass selbst der Sachbearbeiter keine Vollmachten hat, mit dir rechtsgeschäftlich irgendwas zu vereinbaren. Ja? Denn selbst der Öffentliche als Amtsträger hier, ich sag mal der Bürgermeister, dann runter bis zum Bauamtsleiter, die haben sich nie Gedanken gemacht, dass ein Sachbearbeiter irgendwie rechtsgeschäftlich Vollmachten in gewissen Höhen hat und dann auch mit dir als Handwerker irgendwie ausstellen darf. Ne? Also selbst der Sachbearbeiter beim Auftraggeber müsste definiert sein, wie und wann und zu welcher Höhe darf ein Sacharbeiter auf dem Bauamt Stundenarbeiten freigeben. Ja, wie und bis zu welcher Höhe darf der Sachbearbeiter technische Nachträge dem Grund und der Höhe nach freigeben bei der geänderten Leistung und Zusatzleistung. So, das sind halt Themen, da merkt ihr schon, das wird dann echt tricky. Ne? Und dann redest du in der Regel nur noch mit dem Bauamtsleiter. So, und der ist aber belästigt, wenn du dich bei ihm meldest, weil der hat keine Zeit dafür. Ist aber nicht unser Problem, ist das Systemproblem des Auftraggebers. Ja? Das heißt, du sprichst weder mit dem Bauleiter, noch mit dem Planer, noch mit dem Architekt. Ganz wichtig. Ja, Planer und Architekt haben niemals rechtsgeschäftliche Vollmachten. Und rechtsgeschäftlich bedeutet, immer wenn es ums Geld geht. So, von daher, gerne immer vorab per Telefon, ganz wichtig. Es geht ja darum, dass wir einen guten kommunikativen, diplomatischen Mittelweg finden als Handwerker. Und deswegen ist das gesprochene Wort am Anfang immer sehr, sehr wichtig. Auch gerne mal das persönliche Gespräch, wo man sich ins Auge guckt. Und fahrt auch gerne hin zu dem Bauamtsleiter, weil wenn man den Leuten persönlich begegnet, dann ist es nicht so einfach, sich zu verpissen. Ja, weil ganz oft sind das ja Verpisser, die sich dann eben auch nicht mehr ans Telefon kriegen lassen, die auf nichts mehr antworten und so, weil sie einfach maßlos überfordert sind oder gegebenenfalls auch maßlos mit Inkompetenz überschüttet worden sind. Ja, das dazu. So, dann gab es noch eine weitere Frage vom André. Das Thema Baustrom, Bauwasser, Bauwesen, Versicherung. Da werden immer einige Prozent von Endsumme abgezogen. Wir brauchen kein Wasser und haben Akkugeräte. Müsste der Bauherr nicht uns den Verbrauch nachweisen? So, die Versicherung ist doch Bauherrensache, das ist doch sein Bauwerk. Jo, korrekt. Die Frage ist jetzt, ja, der Auftraggeber kann nur Umlagen einbehalten, wenn er verbrauchsabhängig euren Verbrauch misst. Ja, und dann diese Messung mit den entsprechend üblichen Vergütungssätzen auch dann bei euch abzieht. Alles andere ist unwirksam. Pauschale Umlagen sind unwirksam. Und genauso ist das auch bei der Bauwesenversicherung. Fordert immer bitte bei einem Bau, das ist Teil der Ausführungsunterlagenabforderung, einfach die Police der Bauwesenversicherung mit ab. Ja? Viele Bauherren wissen überhaupt nicht, dass sie ihr Bau irgendwie versichern müssen und können das nachträglich machen. Viele haben es gemacht, zahlen aber viel, viel weniger, als sie bei euch abziehen wollen und so weiter und so fort. Ja, also damit kriegst du diese Geschichte sehr, sehr gut in den Griff. Und immer wenn es dann später zu Mangelthemen kommt, zu Gewährleistungsthemen kommt, zu Wassereinbruch, weiß der Kuck was, Diebstahl, dann hast du den Bauherrn da ziemlich stark in die Enge gedrängt und er kann nicht einfach bei dir jetzt Geld einbehalten. So, dann hat der Stefan noch eine Frage gestellt. Und zwar, wir haben eine Beauftragung für eine Installation bzw. eine Sanierung einer Brandschutz-Lautsprecheranlage. Okay. Unser Auftraggeber ist ein XXX. Das Projekt ist eine öffentliche Institution. Baubeginn sollte die KW 14 sein dieses Jahr. Ende sollte KW 48 sein dieses Jahr. Jo, Klassiker. Bis heute gibt es allerdings keine Planung und somit auch keinen Baubeginn. Aha. Bedenkenanzeige haben wir bereits versendet. Auch eine Behinderungsanzeige ist erfolgt. Okay. Jo. Das ist jetzt die Beschreibung, aber da kam dann keine Frage mehr hinterher. Okay, also die Frage fehlt jetzt an der Stelle. Ich überlege mir jetzt einfach die Frage. Die Frage ist, was steht dir zu? Ja, also wir hatten das, glaube ich, in der Thema in der Q&A auch. Wie komme ich denn überhaupt zu einem anderen Verzug? Was kann ich denn daraus Entschädigungsansprüchen Geld machen? Also, wenn du KW 14 arbeiten solltest, das sind wir dann irgendwo Ende März, Anfang April. Und du kannst es bis heute nicht, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts Ende Mai, dann hast du jetzt schon beziehungsweise für mindestens mal einen Monat lang Annahmeverzug, den du dir entschädigen lassen solltest, denn aktuell hast du deine fehlenden Erlöse nicht, deine Kosten, deine zeitabhängigen Kosten für diesen Monat durch dieses Projekt anteilig nicht decken können und hast damit das Geld schon raus aus deinen Unternehmenskonten bezahlt, hast aber keinen Input, keine Liquidität von deinem Auftraggeber bekommen, sprich, du hast eine unterdeckte Erlössituation. So. Natürlich hast du noch deine Leute irgendwie ein bisschen woanders beschäftigt, zur Not als Zwangsbeglückung des Unternehmers, ne? Also dass sie dir den Rasen mähen zu Hause, dass sie dir irgendeine zusätzliche Inventur machen, die nicht erforderlich ist, dass sie dir irgendwie die Wände streichen, dass sie dir irgendwas an Staub abwischen, weiß der Kuckuck was, das nennt man Zwangsbeglückung des Arbeitgebers, also des Auftragnehmers, also des Chefs. Das ist schon crazy, was sich die Rechtsprechung manchmal ausdenkt. Und ja, das kostet dich am Ende nur Geld, ne? Und da hast du einen sofortigen Entschädigungsanspruch nach 642 BGB. Und da steht explizit drin, du hast einen Anspruch auf angemessene Entschädigung für die Dauer des Annahmeverzugs. So. Wenn du also jetzt weißt, es geht noch weiter, dann hast du noch viel länger Anspruch auf Entschädigung. Der Punkt ist halt nur an der Stelle, wir alle haben eine Schadenminderungspflicht. Das heißt, du forderst bitte jetzt den Auftraggeber einfach auf, zu erklären, wann hier möglicherweise mit einem Baustart zu rechnen ist und kannst dann eben entsprechend weiter disponieren, ne? Und musst natürlich auch versuchen, deine Mitarbeiter irgendwie in Arbeit zu bringen. Aber das Spannende ist ja, wenn du jetzt die kalkulierten Leute irgendwo anders hinschiebst, dann beschleunigst du ja freiwillig andere Baustellen, was Folgekosten mit sich bringt, ne? Der Auftraggeber will vielleicht keine Beschleunigung, das heißt, du kannst die Leute da gar nicht sinnvoll einsetzen. Und das sind alles Themen der Nachweisführung, die wir dann später brauchen, um den Annahmeverzug dann richtig darzustellen. Ja? Klingt ein bisschen komplexer, ist nicht so komplex, wenn man das so ein bisschen kategorisiert und Schritte einteilt. Am Ende sind es so 7 bis 13 Schritte, die man braucht, um so einen Baubeginnverschiebungsnachtrag darzustellen, plausibel auf einem richtig guten Sachverständigen-Niveau. Und dann brauchst du noch eine systematische Entkräftung der schwachsinnigen Ablehnung der Auftraggeber, die halt für so einen Fall da tatsächlich dann auch keine Ablehnungsgründe mehr gibt. Ja, das waren so die 3 bis 4 Fragen, die noch übrig geblieben sind. Ich hoffe, ich konnte die jetzt so konkret wie möglich beantworten, ohne jetzt Rückfragen stellen zu können. Ihr wisst ja, ganz wichtig ist immer, die Ursache zu bekämpfen und nicht das Symptom. Von daher, das hatten wir heute auch in einem Webinar. Es war bei 2, 3 Kolleginnen und Kollegen von euch und unter uns der Fall, dass man so denkt, ja, man muss jetzt hier so Joe-Fix-Termin-Teilnahmen abrechnen, die, wo man keinen sinnvollen Input geben kann und nur zugelabert wird von sinnlosen Dingen. Aber viel entscheidender war halt eben über die Folgethemen zu sprechen, sprich monatelange Verschiebung von Bauabläufen und dadurch eben nicht reingeholte Entschädigungsansprüche. Ja, und das ist eben so im Moment nach wie vor das Hauptthema draußen, diese ganze Verschieberei von Projekten, diese ganze Verlängerei von Projekten, das frisst euch einfach Liquidität ohne Ende übers Jahr. Ja, und es geht darum, dass ihr euch diese Liquidität bitte entsprechend reinholt, denn es ist Geld, was uns Handwerkern einfach zusteht. Ja. Und das ist jetzt so, wie ursprünglich eingangs erwähnt, die Propheten der Handwerkskammern und Juristen, die können euch das alles nicht erklären, weil die haben keine Ahnung von Baubetriebslehre, die haben keine Ahnung, was es liquiditätstechnisch bedeutet, die haben keine Ahnung, wie ihr das innerbetrieblich kalkuliert habt, wie man die AGKs, BGKs, Wagners Gewinner draufgepackt hat und so weiter, und die kriegen das auch nicht retroperspektiv plausibel herkonstruiert, dass das auf einem sachverständigen Niveau standhält. Ja, all das tun wir für euch und gemeinsam mit euch, sodass ihr es selber lernt und das auf Dauer alleine könnt, denn das ist leider ein Megatrend, den es zu lösen gilt. Und zwar nicht mehr zu eurem Nachteil, sondern auf Augenhöhe zu beidseitigem Vorteil, dass man als Auftraggeber und als Handwerker einfach professionell weiterhin in Zukunft sehr gut Projekte abwickeln kann. Das soll es zunächst dann mal von mir hier aus Wittig gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.